Das ist ja völliger, das ist ja völlig irrsinnig und das ist ja, ja bekloppt. Wir haben die letzten 100 Jahre irgendwie solche Dinge versucht, das hat ja nie funktioniert. Ja? Und dann auf der anderen Seite zu sagen, aber genau das ist Innovation.
Wo muss man das Gesicht des Menschen sehen? Wo muss der Mensch wirklich sichtbar sein? Diese Aktivität kann man nicht outsourcen. Alles andere kann man in irgendeiner Art und Weise automatisieren. Wir sind keine sehr wohlhabende Familie. Das heißt, ich bin dazu ein bisschen geeicht, eher konservativer zu denken in dieser Richtung. Und ich glaube aber, dass dieses Mindset, vor allem in der deutschen KMU-Ecke, dass da komme und sage, hier komm, ich kaufe das, ob, keine Ahnung, ob es jetzt ein bisschen mehr ist oder weniger, ich klatsche ein bisschen Geld drauf und es wird schon klappen.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich starte immer mit einer steilen These, die dich zum Nachdenken bringen soll. Okay. Und zwar, die nächste Generation von Investoren wird nicht größer, sondern allein schneller.
Interessante These und kann ich so auch unterstützen. Denn ich denke, dass um in der Zukunft tatsächlich echten Wert zu erschaffen, dass man eher etwas, ich sag mal, radikalere Ideen fanden muss. Und wenn man alleine unterwegs ist, dann kann man auch mal radikalere Wetten eingehen.
Was meinst du mit radikalere Wetten? Was würdest du sagen? Ist eine radikale Wette?
Ja, eine radikale Wette ist zum Beispiel etwas fanden, was im klassischen Sinne so noch keinen Sinn ergibt, was aber mal Sinn ergeben könnte. Zum Beispiel, man überlegt sich, wohin könnte KI mal gehen? Und wir wissen nicht, ob KI in diese Richtung tatsächlich geht. Man wettet auf ein Event hin, aber wenn das Event stattfindet, dann ist man mit den richtigen Ressourcen am richtigen Ort, weil man schon vorher die Wette abgeschlossen hat.
Könnte natürlich sozusagen in der Hypothese auch dahin führen, dass man unreflektierte Wetten eingeht.
Ja, das ist die Downside natürlich, ne? Also man muss schon sich im Klaren sein, dass die Wetten per Definition eine Wette ist und dass es auch nach hinten losgehen kann. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, allein unterwegs zu sein, weil dann das Risiko nicht von mehreren Menschen getragen werden muss.
Ja. Kieran, spannend. Vielen Dank für diesen Einstieg. Ich bin total gespannt auf dieses Interview, weil du quasi mit einer relativ radikalen These auf LinkedIn gepostet hast und hast, ich kann das sozusagen einmal ganz kurz hervorholen, der KI-Hebel, während alle anderen KI nutzen, um E-Mails zu schreiben, will ich damit das 80-Stunden-Wochen-Operations-Teams eines klassischen PE-Fonds ersetzen. Das war sozusagen Teil deines Postings. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, du provozierst so ein bisschen die klassischen PE-Strukturen, Private-Equity-Strukturen heraus und sagst, das ist natürlich ein gewachsenes System, Private Equity, es gibt die verschiedenen Akteure, die dort mitspielen und dass du gerade sozusagen mit einem KI-gestützten Ansatz eigentlich da mal ein bisschen frischen Wind reinbringst. Und das fand ich total cool und will das ganz gerne mit dir heute ein bisschen erörtern, ein bisschen gucken, was geht das überhaupt, was für Upsides und Downsides haben wir da eigentlich dadurch.
Ja.
Genau, vielleicht kannst du ja als allererstes erstmal sagen, wie war denn eigentlich die Resonanz auf das Posting? Was hast du so eigentlich dadurch erlebt?
Ja, also die Resonanz darauf war schon sehr offen und positiv. Also ich habe von sehr vielen Menschen auch sehr viel Rückmeldung gekriegt, weil das wirklich auch einen Nerv getroffen hat anscheinend. Sehr viele Menschen wollten sich mit mir austauschen, Ideen abchecken und einfach wissen, was ich genau damit meine. Und bin darüber tatsächlich in Kontakt mit sehr vielen spannenden Menschen gekommen, Industry Insiders, Industry Outsiders, die Interesse haben an diesem gesamten Themenkomplex. Und also man merkt tatsächlich, dass da sehr viel Bewegung ist. Wenn es nicht auf der Oberfläche sichtbar ist, dann tatsächlich schon in der Dimension, dass viele darüber nachdenken, wie man denn diesen PE-Case besser machen kann, wie man den effizienter gestalten kann und vor allem, wie die Zukunft davon aussieht. Weil KI bringt tatsächlich sehr viel Veränderung überall Und die PI-Leute sind mit die schlauesten Menschen, die ich kenne. Und die haben schon früh genug darüber nachgedacht. Und die haben sich auch mit dem Thema schon beschäftigt, sagen wir mal so.
Ja. Und das, was du da ja beschreibst, also man könnte jetzt, wenn man das versucht sozusagen, was du da auf die Beine stellen möchtest, also du willst Mikro-Solo-Private-Equity-Fonds, das ist so ein bisschen ja das Setup, was du sozusagen als Hypothese in den Raum stellst, wo du sagst, das will ich versuchen, das quasi mit KI umzusetzen. Genau. Wie weit bist du sozusagen in dieser Journey eigentlich soweit schon gekommen?
Ja, also kurz um auszuholen, mein Background mit dem ganzen Investment-Background ist aus dem Bereich Value Investing, also Warren Buffett, Charlie Munger und aus der Ecke. Und Private Equity bedeutet für mich in diesem Sinne nicht das Private Equity, was wir so kennen, also nicht diese Industrie, sondern tatsächlich einfach privates Kapital. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man wenn man ein Unternehmen übernimmt oder in ein Unternehmen investiert, dass man direkt das gesamte Unternehmen erwirbt und auch dementsprechend mehr Kontrolle darüber hat. Was ich damit meine mit dem Micro-PE-Case ist, dass Menschen mit Kapital, mit dem richtigen Tech-Stack und mit dem richtigen Netzwerk in der Lage sind, kleine Unternehmen, und mit kleinen Unternehmen meine ich die Unternehmen, die viel zu klein sind für Search-Funds oder PE-Funds, die zu kaufen, dann operativ fit zu machen und wieder zu exiten.
Mhm. Und wie bist du auf das Thema gekommen? Also vielleicht kannst du ja nochmal ganz kurz ausführen, was ist deine Historie? Du hast ja sozusagen gesagt, was ist dein Private Equity Hintergrund oder sozusagen in welches Thema du dich sozusagen eingearbeitet hast? Mhm. Wie ist deine Historie? Wo kommst du ursprünglich beruflich her?
Ja, also beruflich komme ich aus dem IT-Bereich beziehungsweise aus dem Startup-Bereich. Kurzer Background: Ich habe in Aachen meinen Ingenieur gemacht damals. Dann nach dem Studium bin ich in die Startup-Ecke gegangen, habe ein Startup-KI-Unternehmen gegründet, was aber durch ChatGPT wegrationalisiert wurde. Also wir waren tatsächlich einer der Unternehmen, die dann nicht mehr weiterging. Bin danach in den Corporate-Job gegangen und bin auch immer noch in dem Corporate-Job drin. Und habe aber trotzdem mich immer mit diesem Investment-Thema, mit Startup und Unternehmertum beschäftigt. Und im Value-Investing tatsächlich geht's oft darum, dass man strukturelle Veränderungen sucht. Und zwar strukturelle Veränderungen, die einen Rückenwind bedeuten. Und so eine strukturelle Entwicklung habe ich dann vor einiger Zeit, circa vor 3-4 Monaten, in Deutschland gefunden mit dem Nachfolgeproblem beziehungsweise mit der Demografie. Und die Demografie betrifft Deutschland in jeder Hinsicht und vor allem im Unternehmertum. Was bedeutet das? Die Hauptgruppe der KMUs, die klein sind, die finden keine Nachfolger mehr, weil die Menschen, die nachrücken, einfach nicht mehr in zahlenmäßig so vorhanden sind, dass sie das Unternehmen übernehmen können. Mhm. Und wenn man das weiterdenkt, bedeutet das, dass es ein Überangebot an Unternehmen gibt und unter diesem Überangebot, dann gibt es wahrscheinlich auch sehr viele gute Unternehmen, die eigentlich gut dastehen, die aber nur das Problem haben, dass sie keinen Nachfolger finden. Mhm. Und in solchen Gegebenheiten, da sucht der Value Investor gerne nach Schnäppchen. Mhm. Und das Klassische ist, dass man versucht, 1 Euro für 50 Cent zu kaufen. Mhm. Und das ist aber unüblich, wenn man das alleine macht. Und da kommt der KI-Ansatz rein. Und das ist dann tatsächlich das, was ich dann da mitbringe aus meinem Background. Und zwar diesen ganzen Case als Einzelperson mitzunehmen.
Mhm. Magst du ganz kurz nochmal erzählen? 1 Euro für 50 Cent? Was heißt das konkret?
Das heißt, also ein Unternehmen, was gut aufgestellt ist, was Assets hat, was Cashbestände hat, was einen Kundenstamm hat und was tatsächlich Wert hat, aber was keinen Nachfolger findet und was ohne Nachfolge auch nicht weiter funktionieren kann. Mhm. Das ist eine Funktion des Preises. Wenn das der Fall ist, dann geht der Preis automatisch runter. Also so ist die Theorie natürlich. Dann geht der Preis runter. Und bis es zu einem Preispunkt kommt, wo jemand sagt, okay, für den ersten Preis hätte ich mir nicht vorstellen können, das zu machen, aber für die Hälfte des Preises kann ich mir vorstellen, das zu kaufen, das zu machen, weil allein dadurch habe ich einen 50% Upside. Jetzt ein ganz extrem Case. Genau.
Ja, okay. Also das heißt, ich stelle mir vor, jemand, der über Jahre, Jahrzehnte, habe ich mein Unternehmen aufgebaut. Ich habe vielleicht ein kleines Maschinenbauunternehmen irgendwo auf dem Land bin sozusagen, ich finde keinen Nachfolger, der übernehmen will. Und eigentlich hatte ich meine Summe im Kopf, die erzählt mir mein Steuerberater geflüstert hat. Und weil ich sozusagen jetzt auch Jahr für Jahr quasi kein Nachfolger für das Unternehmen gefunden habe, bin ich bereit, sozusagen eigentlich nochmal einen Abschlag zu machen und das Ganze eben für die Hälfte zu verkaufen. Und du bist sozusagen dann auf der Lauer nach genau diesen Cases, weil du sagst, ich warte eigentlich, bis ich dieses Schnäppchen irgendwie machen kann und kann dann sozusagen zuschlagen.
Genau. Allerdings muss man da natürlich auch so sagen, es muss fair sein für beide Seiten. Also es geht nicht darum, dass man die Notlage ausnutzt und dann den Unternehmer dazu führt, dass die verzweifelt verkaufen. Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen anders. Also ich sehe das auch natürlich einmal aus der Investorensicht, man will einen Return machen und das ist der günstigste Preis, ist immer der beste Hebel. Allerdings denke ich auch ein bisschen in Zukunft im Sinne von, wenn dann das Unternehmen tatsächlich übergeht zu mir, dann wäre es besser, wenn der vorherige Eigentümer noch irgendwie mit dabei ist, weil in der Regel hat dieser vorherige Unternehmer oder Unternehmerin so viel Wissen und das ist so auf diese Person zugeschnitten, dass es schwierig sein wird, das diesen Menschen direkt zu ersetzen. Und da denke ich in fairen Verteilungen im Sinne einer Partnerschaft. Und zwar heißt das, ich würde die operative Kontrolle übernehmen, aber der vorherige Eigentümer bleibt zu einem Minderheitsanteil mit drin. Ist mein Coach, ist mein Mentor. Ich bin auch jung. Der Unternehmer, die Unternehmerin hat wahrscheinlich in diesem Bereich super viel Wissen aufgebaut. Das ist halt super viel wert. Und das dann wieder reinzuziehen ins Unternehmen ist sehr viel wert. Und dafür brauche ich ihn. Das enhanced mit KI. Und wenn ich dann halt diese KI-Transformation durchgeführt habe, dann partizipiert auch der Unternehmer ganz zum Schluss, wenn es dann wieder zum Exit kommt, weil das Unternehmen dann unter komplett anderen Annahmen wieder weiterverkauft werden kann. Und dann ist der Exit Value auch ein Payoff für den vorherigen Gründer oder vorherigen Inhaber.
Ja, okay. Erzähl mal, du hast sozusagen ganz viel Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, okay, diesen Case, den finde ich total spannend, quasi auch aus der PE-Ecke kommend wahrscheinlich, dass da viel Resonanz war. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele PEs sozusagen an den Punkt kommen, dass sie sagen, mit unseren Teams, vielleicht haben wir sozusagen doch einen viel zu hohen Headcount und können da sozusagen deutlich effizienter laufen. Was waren so die größten Hebel, die bei denen sozusagen, wo sie dachten, okay, da könnte quasi KI wirklich einen Unterschied machen?
Also das Interessante war die ganze Zeit, dass wenn man mit den PE Professionals gesprochen hat, dass es eigentlich zu 75% darum ging, wie findest du die Unternehmen? Wie kann die KI helfen, diese Unternehmen zu finden? Ich habe dann aber meistens gesagt, dass in diesem Bereich, also der Suche, dass ich da nicht den größten Wert drin sehe. Es ist natürlich möglich, die guten Unternehmen zu finden oder es ist immer noch ein bisschen Glück im Spiel. Allerdings, wenn man statistisch anschaut, wie viele Unternehmen es zur Übergabe gibt, dann muss man eigentlich nur zum Telefon greifen, den Handwerker anrufen und fragen, wenn sie es nicht verkaufen, gibt es jemand anderen, den sie kennen? Und dann kommt man relativ schnell zu einem Ergebnis. Sagen wir mal so, das ist eine. Die Suche, da war KI sehr oft gefragt. Allerdings, der größte Hebel ist tatsächlich im Operativen. Was meine ich damit? In diesen kleinen Unternehmensklassen, ich rede da von Umsatz, Jahresumsätzen von 250.000 bis 1 Million, das ist in der Regel noch gar nicht so professionell vorliegend, wenn man das findet. Und da kann man mit KI oder beziehungsweise jemand, der frisch reinkommt, kann sogar ohne KI schon sehr viel Wert erschaffen, indem er einfach fragt, okay, Mitarbeiter 1 und Mitarbeiter 2, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Macht ihr nicht zufälligerweise das Gleiche? Können wir eine zentrale Datei machen, wo wir pflegen, was ihr macht? Und durch diese Transparenz, durch die Prozessangleichungen kann man schon sehr viel rausholen. Und das ist in diesem kleinen Use Case für die Einzelperson viel einfacher zu heben, als wenn jetzt man auf Unternehmen geht, die einen Umsatz von über 5 Millionen haben, weil die sind dann in der Regel schon gut professionalisiert und die low-hanging fruits sind dann nicht mehr so low-hanging. Genau. Ja.
Okay. Und also das sagt man ja üblicherweise, dass gerade diese ganz kleineren, also wirklich Microcap Unternehmen für die bisherigen PEs natürlich auch nicht so sonderlich interessant sind. Dementsprechend schwimmst du da in einem Gewässer, in dem du eigentlich relativ wenig Konkurrenz hast.
Genau.
Und in dem ist tatsächlich, glaube ich, noch immer, also auch die Größenordnung, also wenn du sagst 250 bis 1 Million Euro Umsatz, dann schwimmst du ja in einem Feld, wo auch ein Search Fund noch sagen würde, vielen Dank, das ist eigentlich für uns gar nicht interessant, das ist viel zu klein. Wir brauchen sozusagen eigentlich eine viel größere, größere Masse, ne? Ja. Jetzt, wenn du jetzt sagst, sozusagen gerade im Operationalen könnte KI sozusagen einfach wahnsinnig gut helfen, kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was, also du hast ein bisschen ein Beispiel genannt. Was würdest du tun? Kommen in die Situation, du übernimmst ein Unternehmen. Und wenn ich es richtig erinnere, dann warst du sozusagen in der Transaktion auch schon relativ weit bei einem ersten Unternehmen. Ich weiß nicht, wie weit das fortgeschritten ist, ob du da schon darüber erzählen darfst. Ja. Aber was passiert in den ersten 100 Tagen?
In den ersten 100 Tagen geht es tatsächlich erstmal darum, die Prozesse zu verstehen. Und zwar zu schauen, wo geht die meiste Zeit der Mitarbeiter hin oder der Inhaber hin? Ist das notwendig? Und kann man das automatisieren? Es ist eher eine beobachtende Rolle. Deswegen gehe ich davon auch immer aus, dass der frühere Inhaber, die Inhaberin, dass die mit an Bord ist und dass man halt eher erstmal über die Schulter schaut, um zu schauen, wie funktioniert das hier alles. Tatsächlich muss man da sagen, also es geht eher darum, die Annahmen, die im Unternehmen schlummern, die ins Sichtbare zu bringen. Was ich damit meine, ist Folgendes. Oft ist es so, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen über Jahrzehnte operiert haben und unter unausgesprochenen Regeln handeln, die sie selber noch gar nicht wirklich verbalisieren können, auch nicht im Verkaufsprozess. Und das aber rauszufinden, diese Fundamente sichtbar zu machen, das ist der erste Schritt, um dann KI zu implementieren. Weil es bringt nichts, KI einfach so raufzuschmeißen. Das ist tatsächlich dann, kann am anderen Ende wieder mehr Arbeit erzeugen, sondern es geht darum, erstmal zu verstehen, was macht eigentlich dieser Prozess. Und da geht es wirklich erstmal darum, einfach zuzugucken und zu schauen, wie geht das. Das würde ich im besten Fall in den ersten 50 Tagen oder beziehungsweise im ersten Monat aufschreiben und dann versuchen reinzukommen und zu sagen, okay, wenn wir aus einer ganz theoretischen Sicht herangehen, theoretisch bedeutet, wo muss man das Gesicht des Menschen sehen? Wo muss der Mensch wirklich sichtbar sein? Diese Aktivität kann man nicht outsourcen. Alles andere kann man in irgendeiner Art und Weise automatisieren. Mit den vorgegebenen Technologien, die es halt jetzt mittlerweile schon gibt. Und da dann schauen, wo macht es Sinn, sowas zu machen und wo macht es eben keinen Sinn, weil da braucht man tatsächlich noch den Menschen hinter. Ja. Genau. Und das ist tatsächlich so eine erste Beobachtungssache, also die Daten sichtbar machen und die Transparenz erschaffen.
Jetzt würde ich natürlich sozusagen, also jetzt muss man ja sagen, sozusagen alteingesessene Unternehmen haben Dinge schon seit mehreren Jahrzehnten so gemacht und sind damit im besten Fall ja dann auch erfolgreich geworden. Sonst würde man sich die jetzt quasi nicht angucken und dann würdest du sie wahrscheinlich auch nicht übernehmen. Dennoch würde ich ja sehen, da gibt es ein paar Menschen, die auch durchaus Angst vor ihrem Arbeitsplatz haben. Weil du kommst da rein und sagst, jetzt schwingen wir einmal den KI-Zauberstab und und danach können sozusagen irgendwie, von den 10 Leuten können 6 erstmal nach Hause gehen und können auch bleiben. Das ist eine reelle Gefahr, die natürlich sozusagen ein Verkäufer ja sozusagen im Zweifel auch für seine Mitarbeiter sieht. Wie würdest du dem begegnen?
Ja, vollkommen. Da muss ich dann dieses Konzept, was ich vorhin schon angesprochen habe, im Sinne von, es muss fair für alle sein, auch weiter beziehen, und zwar auf die Mitarbeiter auch. Und zwar in allererster Linie, das, was ich da mache, ist natürlich auch hinsichtlich der Erschaffung von wirtschaftlichem Wert, also man will einen Return generieren. Allerdings ist es auch ein, ich nenne es jetzt mal ein semi-wissenschaftliches Experiment, im Sinne von, erschafft KI tatsächlich echten Wert? Und eine Dimension ist es, Arbeitsplätze zu erhalten. Was ich damit meine ist, wenn ich ein Unternehmen erwerben würde und das Unternehmen macht im Vorerwerb mit 5 Mitarbeitern 500.000 Umsatz, dann will ich KI so ansetzen, dass ich am Ende mit diesen gleichen 5 Mitarbeitern einen 5 Millionen Umsatz mache. Das heißt, im besten Falle schafft man es, die Mitarbeiter 10-mal so produktiv zu machen. Zusätzlich heißt das aber auch, dass, also wenn man in diesen Produktivitäts, Dimensionen aufsteigen will, da muss man eigentlich das komplette Unternehmen auf links drehen. Das heißt, die alten Arbeitsplätze werden so nicht mehr existieren. Aber was existieren wird, ist ein System, und zwar ein KI-System, was das gesamte Unternehmen quasi zugrunde liegt. Mhm. Und in diesem Konstrukt, da gibt es Platz für die 5 Menschen.
Mhm.
Und die haben dann ihre Rollen und die müssen dann dieses KI-System pflegen und quasi am Laufen halten. Und im besten Falle, das ist natürlich, ne, je nachdem, wie man das designt, auch möglich, dass diese Mitarbeiter mit beteiligt werden. Das heißt, sie haben nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern sie sind Miteigentümer an dem System. Und das ist dann auch die gesamte, ich nenne es mal Value Proposition oder die Vision, an die, mit der ich an diese Unternehmer rangehen würde. Und zwar sage, Nummer 1, ich will dich daran mit partizipieren lassen. Du bist mir aber ein Coach. Nummer 2, ich weiß auch, das ist dein Lebenswerk. Und deine Mitarbeiter sind dir echt wichtig. Und ich will die auch mit partizipieren lassen. Ich verlange zwar viel von denen. Also sie müssen sich weiterentwickeln. Sie müssen wachsen. Sie müssen was Neues lernen. Allerdings haben sie auch einen Anteil daran und sind Miteigentümer.
Ja. Wie siehst du deine Rolle dann nach so einer Übernahme? Welchen Part möchtest du in dieser ganzen Konstellation einnehmen?
Ich würde mich als den Systemdesigner verstehen. Weil das gesamte Ding, das gesamte Unternehmen darf nicht auf mich zugeschnitten sein. Es muss ein eigenständiges, lebendes System sein. Das heißt, man muss systemisch vorangehen und versuchen, von Anfang an sich selbst nicht in der Gleichung drin zu halten. Das heißt, und das ist tatsächlich auch das, was zum Schluss auch einen hohen Wert erschafft, und zwar, wenn man das Unternehmen wieder weitergibt, dass es nicht von mir abhängt, dass das KI-System halt oder das Unternehmen an sich auch existieren kann ohne mich. Das heißt, ich würde von Anfang an als so eine Art Architekt da reingehen, um zu schauen, okay, wie kann man intelligent Strukturen einziehen, die Wert erschaffen, ohne Bullshit-Bingo zu betreiben? Weil das ist nämlich auch immer das Ding, wenn du allein schon mit KI anfängst, das ändert die Annahmen grob fundamental, auch in der Exit-Value-Proposition. Aber man muss aufpassen, dass man nicht KI nutzt, weil KI KI heißt, sondern man muss auch wirklich gucken, wo ist der Wert. Und dieses Abwägen zwischen, ich nenne es jetzt mal, echten Wert und Bullshit-Bingo ist dann auch die Aufgabe des intelligenten Systemdesigns.
Ja. Du hast vorhin so ein bisschen erzählt, du, wie hast du es genannt? Es ging sozusagen um diese Investment-These, Value Investing, also sozusagen ein, such dir sozusagen ein Feld, in dem du Rückenwind hast. Kannst du mir, da hast du jetzt ja schon gesagt, also denn, ne, wir haben das Nachfolge, ich nenne es mal Dilemma sozusagen, unausgeglichen zwischen Angebot und Nachfrage. Wo glaubst du sozusagen, führt das in den nächsten Jahren hin? Und was gibt es sozusagen noch für weitere Bereiche, wo du siehst, da ist sozusagen Rückenwind aus einer systemischen Ecke irgendwie zu sehen?
Ja, also Rückenwind aus einer systemischen Ecke ist, also zum einen erstmal diese gesamte Nachfolgewelle und demografische Entwicklung eigentlich nicht aufzuhalten. Das ist, es sei denn, man kann irgendwie die Zuwanderung total stärken oder man kann die Geburtenrate irgendwie reversen. Ich sehe auf der Business-Seite ein paar Sektoren, die auf jeden Fall dadurch sehr profitieren werden. Das ist der Healthcare-Sektor zum Beispiel oder die Pflegeservices, weil das ganz einfach der Fall ist, dass es viel mehr ältere Menschen gibt und die dementsprechend noch versorgt werden müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass der Rückenwind in den Bereichen, die es ein bisschen schwieriger haben werden, nicht so offensichtlich sein wird. Was bedeutet das? Man versucht auch im Value Investing immer etwas konträr zu sein. Das heißt, man versucht, die Unternehmen zu finden, die jetzt auf den ersten Blick von den Menschen nicht oder von den potenziellen Investoren nicht angefasst werden, weil die sagen, das ist ein absteigender Ast. Wenn man aber genau hinschaut und man weiß, man bringt selber was Neues mit, KI, und man kann sich behaupten, im Vergleich zu den anderen Unternehmen aus der gleichen Branche, die dann vielleicht aber eben nicht überleben werden, dann hat man irgendwann den strukturellen Vorteil, dass man quasi the last man standing ist.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel auch ein
theoretisches, ja.
Ja, ein theoretisches Beispiel ist, ich nenne es jetzt mal Nischen-Shops. die für eine ganz bestimmte Nische etwas anbieten. Die sind eigentlich in der Nische bekannt, aber außerhalb der Nische nicht. Und in der Nische gibt es 3 Wettbewerber. Und einen davon, den kann man quasi erwerben und bringt in diese, also jemand von außen würde da nicht reingehen, weil es einfach viel zu klein ist und weil man sagt, okay, es ist keine wachsende Nische. Wenn man jetzt aber wenn man ein bisschen weiter denkt und weiß, dass diese anderen Unternehmen eben nicht diesen Nachfolger finden, aber man selber ist drin als Nachfolger und man kommt rein und der Markt ist in der mittelfristigen Zukunft dann konsolidiert, weil es die anderen beiden nicht mehr gibt, dann ist man the last man standing. Mhm. Dann ist man quasi noch der Einzige übrig. Man kann diesen Markt bedienen komplett und dadurch eben mehr Wert erschaffen.
Okay, ja. Das macht Sinn. Okay. Wenn du jetzt sozusagen, wenn du dich selber, du beschreibst dich ja so ein bisschen als Solo-PI, was würdest du sagen, ist dein größter Vorteil gegenüber klassischen PIs?
Also ich beschreibe mich selber tatsächlich als PI-Outsider, also gar nicht so wirklich mit PI. Und mein Vorteil ist tatsächlich, dass ich eben ein Außenseiter bin. Ich habe außer das theoretische Wissen und ein bisschen, ich sag's mal, geschichtliches Wissen aus der PI-Ecke, habe ich die Day-to-Day-Tools, die ein PI so nutzt, gar nicht so auf dem Schirm. Ich denke aber, dass das eben mein Vorteil sein wird, weil ich dann mich von dem, ich jetzt mal, von meinem Common Sense leiten lassen kann. Und zwar, beziehungsweise anders ausgedrückt, auf Sachen gucken, die in dieser Größe, in diesem Micro-Case Sinn machen, die im Macro-Case, also bei dem großen PIs, anders gesehen werden. Zum Beispiel, dass ich mich in so kleinen Dimensionen nicht auf das EBITDA konzentriere, sondern auf den Free Cashflow. Weil in so kleinen Unternehmen ist das EBITDA auch tatsächlich einfach nicht viel wert, weil es nur eine sehr theoretische Zahl ist und so kleine Unternehmen so knapp mit den Zahlen eigentlich wirtschaften müssen, dass da tatsächlich das harte Cash mehr wert ist in der Betrachtung. Was mich dazu wieder zwingt, viel konservativer zu denken und nicht so starke oder nicht so gewagte Thesen einzugehen oder irgendwelche Experimente einzugehen. Genau. Und das sehe ich so als Vorteil, dass ich nicht vorbelastet bin mit den Tools, mit den theoretischen Konzepten, die vielleicht in dem großen Use Case Sinn ergeben, die aber im kleinen Use Case einfach nicht den Wert erschaffen, den sie eigentlich erschaffen sollten.
Jetzt hantieren die Private Equity Fonds ja nicht nur mit eigenem Geld, sondern hantieren ja durchaus mit signifikanten Summen von Fremdinvestoren, die natürlich sozusagen eine gute Auslastung oder eine gute Balance zwischen Risikobereitschaft, aber auch irgendwie, wir haben sozusagen gewisse Sicherheitsregularien, könnte man sagen.
Ja.
So, das heißt, in dem Fall unterliegen die ja quasi auch externen Faktoren und externen sozusagen Bedingungen, die dazu führen, dass sie vielleicht sozusagen auch nur im gewissen Rahmen gewisse Entscheidungen treffen dürfen.
Ja.
Entweder hast du so viel Geld auf der hohen Kante, dass du sozusagen denen natürlich irgendwie das Wasser reichen kannst, oder du arbeitest sozusagen bewusst eben nicht mit Investoren, sondern du sagst für dich, dein Case ist, du kaufst halt ein Unternehmen eins nach dem anderen und baust dir sozusagen damit dein Imperium auf. Wie ist es in deinem Fall?
Naja, also in meinem Fall ist es einmal erstmal zum Einordnen. Die KfW und die IHK, die geben aber jedes Jahr so einen Nachfolgereport raus, und das sind so statistische Erhebungen. Und in einem von diesen Reports ist auch der durchschnittliche Preis, Verkaufspreis auch aufgeführt, und der ist tatsächlich niedriger, als man denkt. Das sind 499.000 Euro.
Wie viel?
In 499.000. Also eine halbe Million. Genau. Ja. Eine halbe Million für diese KMUs, in diesem Umsatzbereich, ne?
Ja.
Dort bewegen sich die Multiples auch in den Dimensionen 0,6 bis 1,2. Das heißt, das sind auch Unternehmen, die genau dann circa 500.000, ich sag mal 300 bis 500.000 Euro Umsatz machen. Die gehen dann für 500.000 Euro dann über den Tisch. Das heißt, es ist nicht unglaublich viel Geld im Vergleich zu dem, was jetzt BIs auf den Tisch legen müssen. Das andere ist, dass die Fähigkeit, mit den Unternehmern zusammenzuarbeiten und die von der Vision zu überzeugen und die weiterhin noch im Spiel zu lassen, und auch noch die Mitarbeiter mit dran zu beteiligen, dann eine Struktur erschafft, die im besten Falle dazu führt, die Kapitalauslage, die ich als Micro-PE reinbringe, dann gering ist. Was meine ich damit? Im besten Falle ein Verkäuferdarlehen, verzinst, für 5 bis 10 Jahre, bis man das halt verkauft. Und zum Schluss halt partizipiere ich mit den Anteilen, die ich verkaufe. Der Unternehmer partizipiert mit seinen verbliebenen Anteilen und alle sind glücklich. Das heißt, das ist tatsächlich auch so das ist ja bei mir auch so eine Art Experiment. Ich habe 4 extreme Randbedingungen. Eine extreme Randbedingung ist ohne externes Kapital, was mich dazu zwingt, dass ich die Vision besonders oder die Value Proposition, die ich verkaufe, dass ich die besonders dingfest machen muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen.
Ja. Dann bringen wir den Satz zu Ende.
Ich kann jetzt nicht einfach was halb ausgekochtes da einem Unternehmer entgegentreten. Ja. Es geht tatsächlich darum, dass ich da mit Konzept hingehe und sage, schau mal, wir kriegen das hin, realistisch. Und es geht aber nur, wenn du mir mithilfst und deine Mitarbeiter auch mit an Bord sind.
So. Du sagtest gerade ohne externes Kapital. Damit meinst du sozusagen, was genau?
Also ich meine, ohne LPs.
Ja.
Das ist jetzt, genau. Also ohne LPs, ohne andere Investoren. Für mich ist es tatsächlich dieser Use Case beziehungsweise dieses Vorgehen momentan auch der einzig sinnvolle, weil ich weiß von mir persönlich auch, dass ich, wie gesagt, am Anfang meiner Karriere bin, in dieser Richtung, dass ich noch keinen Track Record habe und ich würde mir selber jetzt, also wenn ich jemanden habe, der PE-Background hat und so weiter und so fort, und der würde das Micro-PE-Case machen, dem würde ich dann eher mein Kapital zur Verfügung stellen als mir persönlich. Was heißt das im Umkehrschluss? Ich muss mir meinen Track Record erstmal verdienen.
Ja,
und das mache ich im besten Falle ohne externes Kapital und erst dann, wenn ich es einmal durchgeführt habe und gesagt habe, okay, ich habe das gut gemacht, Track Record ist da, dann kann man
Also jetzt könnte man sagen, du kaufst dein erstes so kleines, das erste Unternehmen, was du jetzt kaufst, ist so klein, dass du das quasi mit sozusagen ein bisschen Eigenkapital und einer guten Bankfinanzierung und ein bisschen Verkäuferdarlehen sozusagen gut finanziert bekommst, so dass du deinen eigenen Use Case oder deine eigene Hypothese beweisen und nachweisen kannst. Und dass du sozusagen aus dem generierten Cashflow dann eigentlich sozusagen Schritt für Schritt alles weitere irgendwie zukaufen kannst.
Genau.
Und dein Ziel eben ist, du brauchst quasi keine LPs, die sozusagen nochmal, also man kann ja sagen, die Bank ist im Prinzip ja auch externes Kapital, aber du brauchst sozusagen in dem Fall quasi du holst sozusagen keine Investoren mit an Bord, die etwas mitfinanzieren.
Genau. Ja, vor allem, weil ich will damit auch mir so ein bisschen die vor allem im ersten Case, ne? Ich rede jetzt gerade nur vom ersten Case. Ich will mir da die Learning Journey auch noch ein bisschen offen halten.
Ja.
Was meine ich damit? In so kleinen Dimensionen, da zählt, glaube ich, neben Allgemeinwissen und auch dem richtigen Vorgehen auch so ein bisschen der unternehmerische Instinkt. Und was heißt unternehmerischer Instinkt? Es bedeutet, dass man schon manchmal weiß, was das richtig ist. Man kann es nur nicht in Worten fassen, aber man muss diese Entscheidung jetzt so treffen. Und ich stelle es mir, wenn ich direkt zu Beginn mit LPs arbeite, vor denen ich Rechenschaft ablegen muss, schwierig vor, diesen unternehmerischen Instinkt zu rechtfertigen. Und ich glaube, das würde mehr Arbeit in diese Richtung gehen, als ich tatsächlich dann ins Unternehmen reinstecken kann. Wie gesagt, später in anderen Umsatzgrößen, dann ist es was anderes, dann hast du aber auch andere Strukturen und andere Möglichkeiten. Aber in so kleinen, da sind auch die Wertschöpfungspotenziale zum Teil auch so offensichtlich, dass da der Instinkt auch gut helfen kann.
Ja. Was für ein Suchprofil hast du? Wonach suchst du genau?
Ja, gute Frage. wenn man klassisch in Deutschland über KMU spricht, dann denkt man immer an produzierendes Unternehmen und Maschinenbau und Hidden Champion. Ich muss da tatsächlich sagen, ich mache das abhängig von, oder beziehungsweise es ist eine Funktion meines Wissens. Was meine ich damit? Ich würde zu Beginn erstmal versuchen, ganz einfache Businessmodelle zu suchen. Im besten Fall, also mein Suchprofil ist tatsächlich Online-Shop, produziert nicht selber, kauft ein. Das Fulfillment ist auch ausgelagert. Und das Einzige, was die Kernaktivität ist, ist Marketing und Pflege der Kundenbeziehungen. Das kann man nämlich mit Hilfe von KI gut automatisieren und der Wert, den man dort erschafft über die Marke, ist tatsächlich jetzt im Value Investing-Sprech der Burggraben, der dann später auch einen Wert hat. Alles andere kann mal noch kommen, aber zu Beginn würde ich es mir nicht zutrauen, ein produzierendes Unternehmen zu nehmen, weil das nochmal eine ganz andere Komplexität ist.
Ja.
Das heißt, Nische, bekannter Namen in der Nische und nichts Komplexes.
Okay, also das heißt, du würdest jetzt sozusagen wirklich gucken, im E-Commerce, was gibt es sozusagen für kleine Online-Nischen-Marken, die tatsächlich gerade Interesse dabei haben, sich sozusagen ja den Online-Shop quasi in neue Hände zu geben.
Genau, genau.
Was kann das zum Beispiel sein? Man macht mal irgendwie ein ganz reelles Beispiel. Was ist dir so über den Weg gelaufen?
Also tatsächlich, wenn man ein bisschen rüberschaut, was es da so gibt, ist man kann auf den ganzen Plattformen, die online einsehbar sind wie NextChange und so weiter und so fort, da gibt es unter anderem solche Plattformen. Dann gibt es zum Beispiel einen Online-Shop, das Artikel für Hunde anbietet. Oder dann gibt es Online-Shops, die dann irgendwie ganz spezifisch Nahrungsergänzungsmittel für Pferde anbieten. Sowas. Also wirklich sehr, 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 sehr nischig, nicht groß. Und aber beziehungsweise mit einer großen Bekanntheit in dieser Ecke.
Okay. Und wenn du jetzt sozusagen ein bisschen weiter denkst, wo stehst du in 10 Jahren?
In 10 Jahren, im besten Falle im zweiten Zyklus. Also der zweite Zyklus ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. Der erste Zyklus ist jetzt die Trockenübung, nenne ich es mal, mit einem kleinen Unternehmen, nicht viel Risiko. Im zweiten Zyklus ist ein bisschen größer gedacht. Das heißt, der Erlös des ersten Zykluses ist dann genutzt worden, um das zweite Unternehmen zu kaufen. Ein bisschen komplexer gedacht. Und im besten Fall auch schon kurz vor dem Exit. Genau. Und Vorbereitung für den dritten Zyklus. Und der dritte Zyklus ist dann tatsächlich zu raisen. Und dann vielleicht ein bisschen größer zu denken und dann 5 bis 10 Millionen Euro in Fund und den dann nutzen, um Unternehmen zu kaufen, die vielleicht 10, 20, 30 Mitarbeiter haben.
Und warum gehst du den Weg jetzt nicht sofort? Also weil mit einem Search Fund würdest du genau das tun, ne? Also das, was du jetzt in Phase 3, ne? Du sprichst von Phase 3. Das heißt ja quasi, dass du erst in 10 Jahren, könnte man sagen, kommst du so langsam in Phase 3. Das heißt, die 10 Jahre hast du. Und da muss ich als Unternehmer sagen, der Bootstrap-Weg, den ich gegangen bin, auch mit meinen Startups, der war auf jeden Fall der lehrreichere, aber der langsamere. Jetzt könnte man natürlich sagen, genau so möchtest du es auch gehen. Auf der anderen Seite könntest du natürlich auch sagen, nee, komm, also irgendwie einmal in die Hände gespuckt und ich raise ein Search Fund. Und versuche mir da sozusagen die erste, einfach sozusagen auf der Überholspur das Geld sozusagen zur Seite zu legen, mit dem Downside, dass du natürlich an entsprechende Investoren reporten musst.
Ja, genau, genau. Ja, tatsächlich habe ich darüber auch mit einem anderen Kontakt gesprochen, der mich genau auf die gleiche Frage angesprochen hat. Es hat tatsächlich so ein bisschen auch, ich nenne es jetzt mal persönliche Gründe. Was meine ich damit? Ich bin ein Kind ich bin zweite Generation Migrant, also meine Eltern kamen nach Deutschland und ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu Kapital, weil, wie gesagt, wir waren Durchschnitt, haben aber kein Old Money, wir sind keine sehr wohlhabende Familie. Das heißt, ich bin dazu ein bisschen geeicht, eher konservativer zu denken in dieser Richtung. Und ich glaube aber, dass dieses Mindset, vor allem in der deutschen KMU-Ecke, mehr hilfreicher ist, eine Connection mit den Unternehmern aufzubauen, als wenn ich jetzt da komme und sage, hier komm, ich kaufe das, keine Ahnung, ob es jetzt ein bisschen mehr ist oder weniger, ich klatsche ein bisschen Geld drauf und es wird schon klappen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin der Überzeugung, dass Grenzen und Rahmen und Limits, die gesetzt werden, dass die dazu führen, dass Kreativität umso mehr angeregt wird. Was heißt das? Die Welt, wenn du mit KI arbeitest, die steht dir offen. Allerdings nur dann, wenn du genau weißt, wie du sie einsetzen musst. Und KI ist nicht die Allzeitlösung, aber sie muss intelligent eingesetzt werden. Und intelligent heißt tatsächlich in den bestehenden Grenzen, die dir zur Verfügung stehen. Mhm. Und ich glaube, mit diesem Herangehen, mit dieser Herangehensweise kommst du auf Maßnahmen, die dir sonst nicht einfallen würden, weil du gar nicht die Notwendigkeit hast, darüber nachzudenken. Zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. Ich weiß, dass es dann später zum Exit wichtig ist, dass die Daten sicher da liegen und dass das halt alles gut dokumentiert ist. Ich habe aber nicht die Zeit, jeden Tag was zu dokumentieren. Mhm. Deswegen brauche ich mir jetzt einen Agent, der mir jeden Tag einfach einen Tagebucheintrag in eine Datenbank reinschreibt. So, das sind so Sachen, die dann halt durch diese Grenze der Zeit, des Zeitconstraints halt gebaut worden sind. Mhm. Aber was im Endeffekt einen super großen Wert erschafft, weil dann hast du ein fast quasi transparentes Unternehmen, weil du jeden Tag einen Log geschrieben hast. Und solche kleinen kreativen Ideen, ich glaube, die machen am Ende den Unterschied.
Und den Teil, den mag ich total, ne, weil da fühlt man, also ich spüre gerade so wie so ein Spannungsfeld irgendwie sozusagen jetzt auch durch unser Gespräch, weil es wirkt auf mich so, mit deiner Hypothese greifst du quasi vielleicht sozusagen klassische PE-Investoren, natürlich, da die greifst du relativ breitschulterig an und hinterfragst, ob es eigentlich noch diese großen PE-Strukturen überhaupt braucht, um gutes Investing zu machen. Und in der anderen Richtung bleibst du relativ zurückhaltend und sagst, naja, komm, ich muss das sozusagen auch erstmal alles lernen und ich will sozusagen auch so meine Kreativität begrenzen, indem ich irgendwie nicht auf alle Ressourcen, die es irgendwie gibt, wie zurückgreifen kann. Also das finde ich gerade sozusagen im Spannungsfeld relativ faszinierend.
Ja, auf jeden Fall. Also es wird kein leichtes Unterfangen und ich hinterfrage mit diesem Micro-PE-Use-Case schon so, wie das die Großen machen. Mhm. Ich glaube aber, dass genau das der Reiz ist, den viele andere auch spüren, weil ich habe tatsächlich mit einigen gesprochen, die auch zum Teil schon viel, viel tiefer in diesem Thema drin sind als ich und die genau sich darüber Gedanken gemacht haben und die auch den Use Case Private Equity, also privates Kapital, super spannend finden, aber die Realität Private Equity dann nicht so interessant finden, weil die sagen, ich würde es anders machen. Und das ist jetzt der Micro-PE-Case, ist dann tatsächlich der Gegenentwurf dazu. Für den Einzel-PE-Investor, also Micro-PE-Investor, privates Kapital so einzusetzen, dass es Sinn ergibt in einem anderen Kontext, in einem anderen Setting.
Mhm. Glaubst du, dass durch diesen Ansatz höhere Returns erreicht werden können?
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube es. Das heißt nicht, dass es stimmt. Ich bin mir aber schon über 60% sicher, dass das der Fall sein wird. Alleine, weil erst einmal dieses Angebot an den Unternehmen in diesen Umsatzklassen so hoch ist, dass die Preise generell niedrig sind. Das heißt, alleine, wenn man das schon kauft und der Nachfolger ist, hat man schon einen Return generiert.
Ja.
Dann sind die Potenziale, die da offen liegen, viel größer oder viel einfacher zu heben in dem kleineren Maße, weil es auch schneller umzusetzen ist. Weil eine operative Transformation bei einem Unternehmen von 3 Mitarbeitern ist viel schneller durchgeführt als bei einem Unternehmen von 30 Mitarbeitern. Und zusätzlich, wenn man die von Anfang an mit einem etwas interessanten oder mit einem weitsichtigen, ich sag jetzt mal, mit einem weitsichtigen Konzept reinkommt, im Sinne von, ich weiß, dass ich es in 6 bis 7 Jahren wieder verkaufe, dann kann man schon jetzt anfangen, an der Value Proposition für die Zukunft zu arbeiten. Mhm. Und diese 3 Elemente zusammen, glaube ich, die würden einen höheren Return machen. In relativer Dimension, ne? Was ich damit meine ist, du wirst wahrscheinlich ein Unternehmen für 500.000 kaufen können und dann für 1 Million verkaufen. Das ist dann, das Geld wurde verdoppelt. Das ist ein Return von 100%. Wenn du aber ein Unternehmen kaufst für, ich sag mal, 30 Millionen und dann für 60 Millionen zu verkaufen, wäre schon ein extremer, Return. Aber in absoluten Terms ist natürlich der zweite Case viel besser.
Ja. Spannend, sehr gut. Was würdest du sagen, wenn du jetzt hast du, sozusagen in verschiedenen Startups gearbeitet, du hast auch ein eigenes auf die Beine gestellt.
Genau.
Was ist so aus diesen früheren Gründerprojekten, was hast du da gelernt, was dir jetzt heute hilft auf deiner Journey?
Ja, also gelernt sehr viel, aber das, was mir am meisten hängen geblieben ist, ist die Kommunikation. Mhm. Nicht nur für den Micro-PE-Use-Case, sondern grundsätzlich. Und zwar als Startup-Gründer, vor allem in diesem klassischen, ich nenne das mal LinkedIn-Bubble-Bereich, also diese ganzen Tech-Startups. Es kommt sehr hart darauf an, dass sich die andere Seite versteht. Und was meine ich damit? Es kommt nicht nur darauf an, was du denen sagst, sondern es kommt darauf an, was du denen nicht sagst. Und zwar muss innerhalb eines Satzes eigentlich klar sein, was du meinst. Und diese Fähigkeit, auf Augenhöhe mit der anderen Seite zu sprechen, den Pitch richtig hinzukriegen, das ist etwas, was ich glaube, den größten Wert erschaffen kann, wenn du mit Menschen redest, die auf der anderen Seite sitzen. Das heißt, wenn ich es schaffe, das, was ich vorhabe, einem Unternehmer so rüberzubringen, dass er oder sie das direkt versteht und auch direkt davon überzeugt ist, dann bist du schon fast die Hälfte des Weges gegangen. Und das ist tatsächlich das meiste oder das Wertvollste, was ich aus der Startup-Zeit mitgenommen habe. Einfach die Fähigkeit, Sachen schnell rüberzubringen und so rüberzubringen, dass die andere Seite das auch kauft und überzeugt davon ist.
Und da entsteht ja quasi, ne, also diese in dieser Schnelligkeit der Kommunikation ein Verständnis und sozusagen das Gefühl sozusagen herzustellen, okay, da ist jemand, der versteht mich, der kann nachvollziehen, was ich sozusagen irgendwie eigentlich vorhabe. Und ich glaube, das macht sozusagen dann das ist das Salz in der Suppe, ob es dann zu einem wirklichen Deal kommt oder nicht. Also das wird auf jeden Fall spannend. Und da würde ich mich jetzt schon mal einbuchen für in 6 Monaten, um erneut mit dir zu sprechen, weil das ist ja so faszinierend. Es ist so ein bisschen, da gibt es diese Lager. Und der eine wird sagen, was der Kieran davor hat, das ist ja völlig irrsinnig und das ist ja bekloppt. Wir haben die letzten 100 Jahre irgendwie solche Dinge versucht, das hat ja nie funktioniert. Ja. Und dann auf der anderen Seite zu sagen, aber genau das ist Innovation. So funktionieren Innovationen. Ja. Es gibt neue Ingredients, ja, kann man sagen. Ja. Also inzwischen einfach KI und wie du sagst, die Nachfolgedynamik, die dazu führen, dass das sozusagen dann doch irgendwie möglich ist und dass sozusagen so ein Mikro-PE-Ansatz einfach jetzt wirklich an der Zeit ist. Und das werden wir jetzt nicht wissen, ob dem so ist, aber wir werden in 6 Monaten auf jeden Fall dazu eine weitere Podcast-Folge machen, weil das ist ja dann irgendwie spannend, so wie entwickelt es sich weiter, welche Erkenntnisse kommen nochmal irgendwie mit an Bord, die dann dazu führen. Wo würdest du sagen, worüber sprechen wir in 6 Monaten?
In 6 Monaten werden wir darüber sprechen, wie die ersten, ich denke mal, 1 oder 2 Monate in dem Unternehmen gelaufen sind, den ich dann quasi akquiriert habe.
Ja.
Ich bin tatsächlich, das kann ich auch gerade hier sagen, ich bin tatsächlich in Gespräch mit einem Unternehmen, das genau in mein Pattern passt. Es ist noch nicht abgeschlossen, es ist noch nicht in trockenen Tüchern, deswegen kann ich jetzt nicht mehr dazu erzählen. Aber es passt alles genau nischig. Ich kann wenig kaputt machen, weil das ist inhabergeführt, keine Mitarbeiter. Und die Gründer sind auch überzeugt von dem, was ich da machen will.
Okay.
Und wir sind gerade dabei, so ein bisschen die ganzen Rahmenbedingungen davon festzustellen, ne? Wie sieht die Zusammenarbeit aus und sowas und so weiter und so fort. Und wenn dieser Case dann durch ist oder wenn das dann in trockenen Tüchern ist, dann kann ich in einem halben Jahr wahrscheinlich darüber sprechen, okay, so das habe ich mir so vorgestellt, so ist es tatsächlich gelaufen.
Ja.
Und jetzt geht's ans Eingemachte, weil jetzt geht's los, die KI wirklich zum Laufen zu bringen.
Okay.
Und das wird wahrscheinlich in 6 Monaten der Fall sein.
Kieran, vielen Dank für sozusagen den ersten Einblick in diese Welt, in deine Welt. Ich habe sozusagen wahnsinnig viel mitgenommen, was eigentlich sozusagen vielleicht potenziell möglich ist und wie ich mag ja diesen Ansatz auch irgendwie zu gucken, was kann ich eigentlich quasi mit neuen Ressourcen. Also ist es immer irgendwie das ist immer das große Startup, was ich gründen muss, oder ist es immer irgendwie die große Firma und die vielen Mitarbeiter und worüber definiert man sich? Und ich mag den Ansatz, dass du sagst, nee, ich will eigentlich sozusagen wirklich solo bleiben und habe dadurch eine viel bessere Wendigkeit und kann dadurch aber dennoch irgendwie genauso viel Wert kreieren. Und das ist ja quasi nicht, du gehst nicht mit dem Mainstream, sondern du gehst da sozusagen irgendwie deinen eigenen Weg. Und das finde ich total faszinierend. Darum drücke ich da sehr die Daumen und freue mich auf jeden Fall, wenn wir in 6 Monaten dann nochmal dazu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank, Tim. Ja, war mir eine Ehre, da zu sein. Und genau, es ist auf jeden Fall eine Learning Journey. Und ich freue mich, wenn ich die Learnings weitergeben kann und auch andere, die Interesse an dem Case haben, auch ein bisschen mitnehmen kann, weil das ist tatsächlich ein Riesenfeld und da ist noch nichts gesagt, deswegen ist es für jeden offen.
Super. Vielen Dank.